Guten Morgen. Ich lese die vom Winfried vorbereitete Predigt für heute vor. Text ist in Titus 3, die Verse 3 bis 14. Die Jana-Sophie und die Jiska unterstützen mich, indem sie die Bibeltexte vorlesen. Der Rechtschaffene. Wenn ich an Rechtschaffen denke, fällt mir ein Spruch ein, den man regelmäßig von Größen in der Gesellschaft hört. Zum Beispiel nach ihrem Rücktritt. Noch nicht so lange her, da kam er so ähnlich von Angela Merkel, als sie wegen ihrer zu naiven Russlandpolitik kritisiert wurde. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Sie hatte ihre Linie für angemessen gehalten, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Ich bin doch kein schlechter Mensch, davon sind die meisten überzeugt. Die meisten halten sich damit für rechtschaffen, jedenfalls vergleichsweise. Wenn mir mein Bauchgefühl sagt, ich bin doch ein rechtschaffender Mensch, bin ich es dann auch? Lässt sich meine Rechtschaffenheit daran festmachen, dass ich mir selbst nichts vorwerfe? An wen oder was denkst du eigentlich zuerst, wenn du das Wort rechtschaffen hörst? Kennst du wen, dem du das als Zeugnis ausstellen würdest? Titus, der Rechtschaffene, so überschreibe ich mal den letzten Teil der Predigtreihe zu ihm. Denn er sollte den Kretern ja in allem, auch in seinem rechtschaffenen Lebenswandel, ein gutes Vorbild sein. Interessant, was Wikipedia zur Rechtschaffenheit meint. Nämlich, dass sie im alltäglichen Sprachgebrauch wohl auch was mit Rechtschaffen zu tun hat. So heißt es da: Im alltäglichen Sprachgebrauch bezieht sich der Begriff Rechtschaffenheit auf jemanden, der nach ethischen Grundsätzen von eigener, ehrlicher Arbeit lebt und seine Leistungen mit gerechter Entlohnung und zu fairen Preisen erstellt. Dann aber erstaunlicherweise noch mit Bezug zur Bibel. Das Rechtschaffenheit wird beschrieben als die Neigung und das Bestreben, den Pflichten seines Standes gegenüber, einem höheren Wesen und den Menschen Genüge zu tun. Wenn Charakteristika genannt werden, dann sind dies die rechte und wohltuende Sprache des rechtschaffenen Menschen sowie sein beherrschtes Verhalten. Rechtes Reden und rechtes Verhalten. Dazu hat Paulus auch den Titus aufgefordert, damit er als Jesu-Zeuge glaubwürdig ist. Das Streben nach Rechtschaffenheit ist also gut. Nur leiden wir doch alle darunter, dass das Streben danach und die Realität ziemlich oft ganz schön auseinanderklaffen. Weshalb uns das Zeugnis Rechtschaffen auch nicht so leicht von den Lippen geht. Dass wir das nicht so sind, wie wir es sein sollten, müssen wir uns leider ausgerechnet als Christen immer wieder eingestehen. Trotzdem ist es ja nicht falsch oder arrogant, rechtschaffen leben zu wollen. Es ist nur arrogant, sich dafür zu halten. Besonders überheblich ist's, wenn man sich das Rechtschaffene selbst zuschreibt. In unserem letzten Teil der Reihe zu Titus soll's darum gehen, was die Rechtschaffenheit eines Menschen im biblischen Sinn ausmacht und woher sie kommt. Denn es sind nicht die eigenen Vorsätze und unsere Willenskraft, die uns rechtschaffen leben lassen, sondern es ist Gottes Gnade, Gottes Beistand. Erst sein Geist bewegt uns zum Gehorsam in der Nachfolge. Darüber klärt Paulus den Titus noch einmal auf, damit er nicht auf dumme Gedanken kommt und dem gesetzlichen Denken mancher Juden nachgibt, die sich zwar für rechtschaffen halten, aber gerade nicht verstanden haben, dass Selbstrechtfertigung noch längst kein rechtschaffenes Leben bedeutet. Das kann nur von dem Gott kommen, der gerecht ist und der allein gerecht macht. Nur durch den Glauben an Jesus darf ich in Gottes Augen als gerecht gelten, unverdienterweise, aber auf Grundlage seines Gnadenrechts. Gott selbst muss also erst die Rechtslage meines Lebens ändern, vom selbstgerechten Sünder zum gerechtfertigten Sünder. Auf der Basis seiner Gnade und Vergebung macht er mir damit den Weg frei für ein rechtschaffenes Leben. Von dieser Wende aus, einem unrechten zu einem rechtschaffenen Leben, schreibt Paulus seinem Freund und Helfer Titus im letzten Kapitel des Titusbriefes. Wir lesen Titus 3, Vers 3 bis 11 nach der Guten Nachricht Bibel, die hier sehr treffend und verständlich übersetzt. Zunächst mal komplett im Zusammenhang. Geht's? Nee, wenn es nicht geht? Okay. Ja, bitte.
Vergessen wir nicht, auch wir waren früher unverständig und Gott ungehorsam. Wir gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir hassten andere und andere hassten uns. Aber dann wurde die Güte Gottes, unseres Befreiers und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar. Er rettete uns, nicht weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. In seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht, durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Das wirkt der Heilige Geist, den Gott uns durch unseren Retter, Jesus Christus, in reichem Maße geschenkt hat. So sind wir allein durch seine Gnade von aller Schuld befreit. Als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Das steht unumstößlich fest. Ich will, dass du dies alles mit Nachdruck weitergibst. Denn alle, die zum Glauben an Gott gefunden haben, sollen sich darum bemühen, Gutes zu tun. Das ist nützlich und hilfreich für alle Menschen. Wo es törichte Auseinandersetzungen gibt und man völlig sinnlos über Abstammungslinien und Geschlechtsregister streitet, da hast du nichts zu suchen. Beteilige dich nicht an dem Gezänk darüber, wie das jüdische Gesetz auszulegen ist. Das führt zu nichts und hat gar keinen Wert. Wer falsche Lehren verbreitet, den sollst du ein- oder zweimal zurechtweisen. Kommt er trotzdem nicht zur Einsicht, dann halte dich fern von ihm. Du weißt doch, solchen unverbesserlichen Menschen kann man nicht helfen. Sie wollen ihre Sünden nicht einsehen und sprechen sich selbst das Urteil.
Dann würde ich jetzt einfach sagen, wenn das mit dem Mikro nicht klappt, lese ich die restlichen Stellen dann direkt selbst. Ja? Danke, dass du den längeren Text vorgelesen hast. Zunächst erinnert Paulus an den Zustand, in dem sich jeder von uns befindet, wenn er ohne Gott zu leben versucht. Ein Zustand des Unrechts, in dem jeder hoffnungslos verloren bleibt, wenn er uneinsichtig und unverbesserlich ist. So das schlimme Ende in Vers 11 für jeden, wenn er nach Vers 3 nichts dazugelernt hat. Zunächst hat sogar Paulus in diesem Zustand gelebt, obwohl er ein seiner Meinung nach frommer Pharisäer war und glaubte, sich nichts vorwerfen zu müssen. Vergessen wir nicht, auch wir waren früher unverständig und Gott ungehorsam. Wir gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir hassten andere und andere hassten uns. Das war Vers 3. Damit lässt Paulus erstmal die Luft aus sämtlichen, auch frommen, Selbstrechtfertigungsversuchen. Auch aus seiner eigenen, damals vor seiner Bekehrung. Ich finde, dieses Bewusstsein muss man haben, wenn man verstehen will, aus welchem Zustand uns Jesus überhaupt herausretten will oder gerettet hat. Nämlich aus dem Zustand, dass ich ohne Gott ein unverständiger, irregeleiteter Mensch bin, einer, der Gott nie gehorchen kann, weil er sich nur von eigenen Wünschen und Leidenschaften leiten lässt, besonders von den schlechten. Bosheit, Neid und Hass sind die bestimmenden Kräfte im Leben, wenn ich mir mein eigenes Recht und Gesetz bin. Denn das von Natur aus Gute in uns ist eine Illusion. So sagt Jesus in Matthäus 15, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Beleidigungen. Die Bosheit der Menschen wird ja nicht nur durch immer wieder neue Kriege belegt. Sie zeigt sich in jedem privaten Beziehungsdrama, von Erbstreitigkeiten bis zu Kneipenschlägereien mit Todesfolge wie letztlich in Bad Kreuznach. Sie zeigt sich im Gaffertum bei Unfällen, das in der Social-Media-Zeit erschreckend zugenommen hat. Statt zu helfen, werden Polizei und Rettungskräfte behindert und beleidigt um mit einem möglichst grausigen Video im Status angeben zu können. Es kam schon vor, dass Eltern ihre schwer verletzten Kinder in den sozialen Medien leiden sehen mussten, bevor sie überhaupt offiziell über das Unglück informiert wurden. Überall gleich das Handy zu zücken und dann sogar noch online zu stellen, wenn anderen was Furchtbares passiert, ist eine irre und böse Leidenschaft. Von zum Beispiel solchen irregeleiteten Leidenschaften muss uns Gott befreien. Wenn nicht, wird's höchste Zeit. Wenn ich mich als Christ bei sowas ertappe, muss ich mich zutiefst schämen und erschrecken. Denn ich stelle damit in Frage, dass Gott mein Leben neu gemacht hat. Videos und Fotos, die andere bloßstellen, verletzen oder ihr Leid zur Show machen, haben bei uns nichts zu suchen. Da hilft nur eins: sofort löschen und die Betroffenen informieren. Auch um Vergebung bitten ist dran, wenn ich mich selbst dazu habe hinreißen lassen. Denn das ist eine Untat, wie andere auch. Je anonymer, desto feiger. Ausdruck von Bosheit, Menschenverachtung und Hass. Bosheit, Neid und Hass zeigen uns eins ganz deutlich: wir brauchen eine Wende im Leben. Wer kann uns die bringen, wenn nicht Gott? Nur, wie schafft er das? Vers 4. Aber dann wurde die Güte Gottes, unseres Befreiers, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar. Nach den Stichworten Bosheit, Neid und Hass erwartet man jetzt eigentlich den Zorn Gottes als einzig angemessene Reaktion. Und der ist auch gerechtfertigt. Aber Gottes mächtigste Antwort auf unsere Schuld und Bosheit ist nicht sein gerechtfertigter Zorn, der uns jederzeit vernichten könnte, sondern es ist, erstaunlicherweise, seine Liebe. Nicht sein Zorn, sondern seine Liebe soll uns zur Umkehr und zur Rechtschaffenheit führen. Durch den Propheten Hesekiel, 18, Vers 23, gibt er dazu eine Grundsatzerklärung ab. Meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss, sagt Gott, der Herr? Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Lest Hesekiel 18, 23 bis 24 ruhig nochmal nach, denn es folgt genau dort noch eine Warnung an die Rechtschaffenen, falls die sich wieder von Gott abwenden sollten, um Böses zu tun. Gott ist die Liebe und er will die Rettung von uns Sündern, aber er verschleudert seine Gnade nicht an Uneinsichtige und Böswillige. Gerecht gemacht durch Gottes Güte. Vers 5. Er rettete uns, nicht weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. In seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht, durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Das wirkte der Heilige Geist. Hier beantwortet Paulus die Gretchenfrage, die alle ihr Lehrer, nicht nur damals auf Kreta, schachmatt setzt. Vor allem diejenigen, die behaupten, man könnte durch Eigenleistung Gottes Anerkennung und die eigene Rechtschaffenheit verschaffen. Gott schafft uns eben nicht recht, weil wir etwas Rechtes geleistet haben. Nicht wegen unserer Nachbarschaftshilfe, nicht wegen unserer Spenden, nicht wegen unserer Gastfreundschaft. Nicht, weil wir ganz viel beten und in der Bibel lesen. Das ist alles super. Aber retten oder unsere Sünden wieder gut machen, tut das nicht. Sondern allein die Güte Gottes. Die hoch zu achten, statt unsere guten Taten aufzulisten, ist unsere Antwort im Glauben an Jesus. Unsere Rettung durch ihn ist wie eine neue Geburt. Keine Wiedergeburt durch Meditationsübungen wie im Buddhismus, sondern eine Wiedergeburt, die Gott schafft, bei der uns Gottes Geist neu geboren hat, gereinigt, das heißt gerecht gemacht vor ihm. Ein zweites Schöpfungswunder an jedem, der ihm vertraut. Geschenkt. Weiter ab Vers 6. Den Geist, den Gott uns durch unseren Retter Jesus Christus in reichem Maße geschenkt hat, so sind wir allein durch seine Gnade von aller Schuld befreit. Als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Das steht unumstößlich fest. Ich will, dass du dies alles mit Nachdruck weitergibst. Paulus wiederholt sich, weil es so wichtig ist. Geschenkt und nicht verdient, und zwar reichlich beschenkt durch Jesus. Den Geist Gottes bekommen wir mit dem Glauben an Jesus geschenkt. So wie ein Neugeborenes den ersten Atemzug nimmt und weiteratmet, weil das regelmäßige Atemholen ab da selbstverständlich sein Leben erhält. So selbstverständlich wirkt Gottes Geist. Da sollten wir nicht meinen, wir müssten ab und zu mal die Luft anhalten. Geistliches Apnoetauchen ist kontraproduktiv. Ich weiß noch, also das ist jetzt aus Sicht von Winfried, ne? Ihr merkt es gleich. Ich weiß noch, als ich früher manchmal nachts gelauscht habe, ob unser Baby noch schnauft. Und nur wenn, konnte ich beruhigt weiterschlafen. Letzteres ändert sich dann später im Leben, wenn es mehr schnarcht. Aber egal, atmen heißt Leben und Gottes Geist atmen heißt geistlich leben. Geschenkt ist uns neben dem Heiligen Geist genauso auch die Befreiung von unserer Schuld und damit Gerechtigkeit vor Gott. Geschenkt ist sie uns dadurch, dass Jesus sie mit seinem eigenen Leben bezahlt hat. Das ist so viel wert, dass wir sogar dann, wenn wir wieder neue Schuld auf uns laden, zu ihm kommen dürfen, um sie erneut abladen zu dürfen. Was für ein Schatz! Wegen dieses Schatzes kann ich und darfst du gerne auf so manches im Leben verzichten. Frag dich mal, was das sein könnte, um dafür vielleicht mehr Zeit für Gott zu haben. Geschenkt ist uns auch, dass wir wirklich Kinder Gottes sein dürfen. Und die erben was. Das unfassbare ewige Leben. Das ist der Unterschied zu einem Baby, das erwachsen wird und bei dem irgendwann dem ersten Atemzug ein letzter folgt. Gottes Kinder machen nie den letzten Atemzug. Das ist Hoffnung pur. Hoffnung, die durch schwierige Zeiten und sogar durch Sterben trägt. Weil wir mehr haben dürfen als ein paar möglichst beschwerdefreie Jahrzehnte im Hier und Jetzt. Gott hat es uns versprochen. Das ist seine unumstößliche Zusage für seine Kinder. Titus soll sich das selbst und den Kretern mit Nachdruck hinter die Ohren schreiben. Diese Lebensgewissheit gehört wesentlich zum ganzen Evangelium, ohne Wenn und Aber. Rechtschaffen leben wegen Gottes Güte. Vers 8b. Denn alle, die zum Glauben an Gott gefunden haben, sollen sich darum bemühen, Gutes zu tun. Das ist nützlich und hilfreich für alle Menschen. So, jetzt erst ganz am Schluss folgt dem von Gott gerecht gemachten, also recht geschaffenen, neuen Leben, auch das rechtschaffen Leben. Wie könnte man so von Gott beschenkt einfach wie vorher weiterleben wollen? Als wäre man nicht sein Kind? Als hätte man nichts von der Güte Gottes mitgekriegt, was man weitergeben könnte? Eigentlich ist das doch ein Unding. Ein geliebtes und gerettetes Kind Gottes will mich seiner Erziehung nicht entziehen. Will leben lernen, wie es ihm gefällt, ist doch klar. Sonst will ich es mir zusammen mit Titus nochmal klar sagen lassen. Als Vorbild braucht er diese Klarheit. Glaubende wollen sich bemühen, Gutes zu tun, schreibt Paulus hier. Da gefällt mir der von Luther gewählte Begriff doch wieder etwas besser. Ich soll darauf bedacht sein, Gutes zu tun. Es soll mir ein Herzensanliegen sein. Ich soll wohlbedacht, also mit Herz und Verstand, das Gute tun und nicht wegen einer religiösen Vorschrift. Mit dem Ziel, dass es nützlich und hilfreich für die Menschen ist. So soll rechtschaffenes Leben zum neuen christlichen Lebensstil gehören. Weil mich Gottes Güte zur Umkehr bewegt und überzeugt hat. Gutes zu tun ist der Ausdruck einer neuen Gesinnung und Hoffnung, die mir nur der Heilige Geist schenken kann. Es gehört zum Besten, was ich anderen Menschen geben kann, wenn ich von dieser Güte Gottes berichte und wie das meine Sichtweise aufs Leben verändert und Zukunftsangst in Hoffnung verwandelt. Unsinniges Lassen. In Vers 9 bis 11 beendet Paulus seinen Rat an Titus dann noch mit dem, auf was er deshalb zukünftig getrost verzichten kann. Er kann zum Beispiel auf spitzfindige theologische Auseinandersetzungen um Nebensächlichkeiten verzichten. Gottes Kinder brauchen keine besonderen Stammbäume, auf die sie stolz sind. Titus kann auch die ständige Wiederholung von Klarstellungen verzichten, wenn ihr Lehrer unbelehrbar bleiben wollen. Die Zeit ist zu kostbar, als dass man mit ihr nichts Besseres anfangen könnte, nämlich rechtschaffend sein und Gutes tun und andere dazu anleiten. Das, was anderen nützt und sie näher zu Gott führt. Das soll das Ergebnis der Hilfe und des Vorbildes von Titus für die Kreter sein. Es darf uns anspornen, es genauso zu machen. Gutes tun und rechtschaffen leben als Kennzeichen der Güte Gottes im eigenen Leben und in der ganzen Gemeinde. Amen.